Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, liebe Gäste, jetzt kommt noch der harte Teil, müssen wir durch. Es sind sehr, sehr viele Stichworte gesagt worden, auch von der Politik, vom Herrn Nationalrat, von Herrn Rossi, aber auch vom CEO. Ich werde auf viele Punkte eingehen, wir haben es erahnt, es betrifft uns alle. Also zuerst unser VSLF. Wir hatten zwei Jahre keine Generalversammlung. Der Rückblick geht also zurück über 3 Jahre, was so geschehen ist. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen sind wir immer beschluss- und handlungsfähig geblieben. Die letzte Generalversammlung wurde als Delegierteversammlung im Postverfahren ausgeführt. In den letzten 3 Jahren wurde die Hälfte des Vorstands VSLF neu gewählt. Und das Durchschnittsalter im Vorstand ist von 47,5 auf 42 Jahre gesunken. Es ist erfreulich, dass wir eine Erneuerung im Vorstand haben, dass die jungen Kräfte gekommen sind und plagen auch keine Nachwuchssorgen. Das ist erfreulich. Gleichzeitig ist in der Zwischenzeit die Mitgliederzahl um 17% angestiegen in den letzten 3 Jahren. Der VSLF hat seit dem Jahr 2006 die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt und ist heute auf 2250 aktiven Mitgliedern. Offensichtlich ist das Interesse der Lokomotivführer nach einer guten Personalvertretung groß und diese ist offensichtlich auch notwendig. Wir freuen uns über das Vertrauen, das wir durch Ehrlichkeit, Integrität und die Kenntnis der Probleme und Bedürfnisse hart erarbeitet haben. Auch ein guter Berufsrechtsschutz im VSLF durch die KAP-Rechtsschutzversicherung hat das Seinige dazu beigetragen. Der VSLF ist gefestigt, er hat deutlich an Kontur gewonnen und wir sind heute der Lokomotivführerverband bei den Normalspurbahnen. Zudem sind wir finanziell unabhängig, wir schreiben keine roten Zahlen, wir sind gesund. Und dies ist auch der Dank an die Geschäftsführung für eine vorausschauende, für ein Augenmaß für die Ausgaben, was wir schuldig sind gegenüber den Beiträgen der Mitglieder. Unsere Mittel werden gut eingesetzt für eine gute Wertschöpfung und wir verursachen nicht unnötige Kosten. Schließlich stehen wir in der Verantwortung für die Beiträge der Mitglieder. Mein großer Dank geht an dieser Stelle an alle Dienste und Helfer im VSLF. Insbesondere möchte ich erwähnen die Mutationsstelle. Mehr Mitglieder heisst mehr Arbeit. Ich bedanke mich besonders für den Kassier und auch die neue Funktion, den Stellvertreter Kassier. Und natürlich geht mein Dank ganz speziell sämtlichen Kolleginnen und Kollegen, unseren Mitgliedern, für das Vertrauen in den Vorstand VSLF. Bei einem Rückblick im Geschäftsjahr muss man ganz klar auf die Corona-Situation eingehen. Das Lokpersonal hat fast keine Änderungen erfahren. Wir haben während der Corona-Zeit wie immer unsere Arbeit gemacht. Die Zugsausfälle während der Corona-Zeit waren grundsätzlich hausgemacht und nicht wegen Corona-bedingten Ausfällen. Trotz des Herunterfahren des Betriebs am Anfang wurde kein Lokpersonal eingespart. Dies zeigt deutlich, was wir von IT-Versprechungen und automatisierten Einteilungsprogrammen halten müssen, die nicht fähig sind, aus Änderungen auch etwas Produktives herauszubringen. Die schöne neue Welt der automatisierten Prozesse scheitert schon an den einfachsten Aufgaben. In den nächsten Jahren müssen wir viele kompetente Mitarbeiter ersetzen. Wir kommen noch drauf. Man könnte aus diesen Problemen mit dem Herunterfahren des Betriebs etwas lernen, wenn man denn will. Wir erinnern uns, dass wir Lokführer am Anfang der Pandemie mit den Zügen in die Gefahrengebiete Italien und Elsass gefahren sind, respektive die Kollegen abgelöst haben. Am Anfang hatten wir keine Desinfektionsmittel, niemand wusste, wie gefährlich die ganze Situation ist. Und wir müssen hier sagen, die Angst fuhr am Anfang mit. Wir waren draußen. Dass wir Lokführer den gesamten Verkehr im Auftrag der öffentlichen Hand weiterführen mussten oder durften, war kein Problem. Wir konnten dies so akzeptieren. Ebenso war das lange, dass lange kein Desinfektionsmittel da war oder die Personalrestaurants sukzessive geschlossen wurden und auch andere Verpflegungsmöglichkeiten nicht mehr da waren, konnten wir akzeptieren. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der das fahrende Personal trotz der unsicheren Lage hinausgeschickt wurde, um den Betrieb für sie aufrechtzuerhalten, ist vielen Mitarbeitern sauer aufgestoßen. Während die einen Mitarbeiter im Homeoffice verschwanden und ihre Familien und ihre Angehörigen schützten, wurde von uns sogar gefordert, dass wir vertragliche Arbeitszeitregelungen aufgeben und zusätzliche Leistungen erbringen. Und das, um den Auftrag und die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand nicht zu gefährden. Im Gegensatz zum Zugpersonal haben wir diese zusätzlichen Forderungen am Anfang der Pandemie abgelehnt. Die Aufrechterhaltung des Betriebs ist für uns Lokführer sowieso eine Selbstverständlichkeit. An der Basis organisierten wir uns während dieser Zeit zum größten Teil selber. Dies funktionierte sogar schneller und effizienter, da der Betrieb auf das Notwendigste reduziert wurde. Wir erhielten während der Corona-Zeit fast keine Änderungen, keine Anpassungen, keine neuen Betriebsvorschriften, keine Reglemente, keine Tourenänderungen. Die gesamte Bürokratie wurde massiv heruntergefahren. Für viele war es eine echte Erleichterung, endlich wieder echte Probleme zusammen mit kompetenten Problemen zu lösen und nicht Prozessabläufe abzuarbeiten und irgendwelche Statistiken zu füttern. Und das alles funktionierte trotz oder eben gerade wegen der fehlenden Bürokratie. Dies sollte uns zu denken geben. Ich attestiere den Eisenbahnen, sämtlichen Bahnen, dass sie die Möglichkeit der Isolation für Risikogruppen während der Pandemie sehr pragmatisch und unkompliziert ermöglichen. Vieles lief auf einem sehr anständigen, fairen und korrekten Niveau. Dafür gebührt unser herzlicher Dank. Wir Lokführer erledigen unsere Arbeit gerne. Wir erwarten weder Homeoffice noch gleitende Arbeitszeiten. Aber auch wir schätzen gute, zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Dazu gehört zum Beispiel eine maximale Verbindlichkeit der Arbeitszeiten, die sogenannten Avisierungsfristen. Die Zuverlässigkeit der Planung schwindet parallel mit den zunehmenden Möglichkeiten der IT-Programme. Obwohl zumindest im Personenverkehr über 90% der Züge im Jahr bekannt sind, werden laufend tagtäglich die Leistungen abgeändert und neu zusammenmontiert. Und dies alles zulasten des Soziallebens, der Familie und am Schluss auch der Gesundheit. Dass diese Erschwernisse bei den Cargobahnen nicht besser sind, ist in sich logisch, da die Cargobahnen noch viel volatilere Verkehre zu bewältigen haben. Dass das Lokpersonal auf die Minute genau verplant wird, ist in sich selber logisch. Auch Pausen richten sich nach der Verfügbarkeit im Betrieb und nicht nach den Bedürfnissen der Angestellten. Dass die Leistungen in den Arbeitsschichten seit Jahren laufen zunehmend, auch aufgrund des dichteren Verkehrs und den höheren Geschwindigkeiten, ist ebenso eine Tatsache wie die schwindende Erholungszeit durch kürzere Wendezeiten an den Endbahnhöfen. Dass diese extremen Arbeitszeiten in der Nacht auch zugenommen haben, ist dem Verkehr geschuldet. Und trotzdem belasten sie die Gesundheit und trotzdem sind sie eine zusätzliche Belastung. Und diese sind dauerhaft und zunehmend. Diese Mehrleistungen und Flexibilisierung gelten immer mehr als absolut selbstverständlich. So hat das Lokpersonal seit über 20 Jahren keine reale Lohnerhöhung mehr erhalten. Im Gegenteil, es werden laufend neue Argumente gesucht, um die zusätzlichen Leistungen nicht zu bezahlen oder nur zum Teil zu bezahlen. Mittlerweile sind wir sogar aufgrund von nicht plausiblen Stellen beschrieben, soweit, dass man den aktuellen Lohn der Lokführer in Frage stellt. Im neuen GAV bei SBB Cargo International verlangt man, dass der Mehrverkehr in den frühen Morgenstunden insbesondere mit Verschlechterungen bei der Arbeitszeitregelung kompensiert werden soll. Sogenannte Flexibilisierung. Wohlverstanden, die Dienste beginnen oft um 11 oder 12 Uhr in der Nacht. Und sie dauern bis in den Morgen. Und dies an 6 Tagen hintereinander im wechselnden Schichtdienst, Früh-, Spätdienst, über Monate, Jahr ein, Jahr aus. Dass der geplante finanzielle Ausgleich für diese Mehrbelastungen bei Gargo International für diese Belastungen an alle Angestellten geht, können wir in dieser Form nicht akzeptieren. Es offenbart eine Zweiklassengesellschaft. Solche offensichtlichen Ungleichbehandlungen innerhalb der Unternehmung sind ungesund und gefährlich. Während bei der Basis jeder Franken dreimal zu Recht umgedreht wird, sind woanders offenbar unbegrenzte Mittel vorhanden. Aus aktuellem Anlass gestatten Sie mir noch 2-3 Worte zu Gargo International und den Verhandlungen. Sorry Sven, es muss sein. Wir haben bereits am Anfang der Verhandlungen ganz klar mitgeteilt, dass wir diese Ungleichbehandlung für Belastungen innerhalb der Unternehmung nicht akzeptieren können. Dies hat offenbar niemand interessiert. Die Verschlechterungen für die Arbeitszeitregelungen beim Lokpersonal werden weder vom Arbeitgeber noch von den Partnergewerkschaften bestritten. Sie alle äußern ihre Bedenken zu zusätzlichen Gesundheitsbelastungen. Dies steht im scharfen Kontrast zu der Geschäftsphilosophie sowie im Ingress des GAV. Trotzdem scheint der Arbeitgeber dies nicht zu interessieren und das langfristige Wohl seiner Unternehmung wird wohl in eine andere Richtung gehen. Warum die Gründe so sind, dass der Arbeitgeber dies so akzeptiert, können wir nur mutmaßen. Aber dass gleichzeitig unsere Partnergewerkschaften bewusst und sehenden Auges für einen Teil der Personal diese erhöhten Belastungen zustimmt, können wir nicht nachvollziehen. Es hat nichts mit einer integren Personalvertretung zu tun und es entspricht auch nicht der großen gewerkschaftlichen Zielen von Gleichgewicht, Berufsleben, Privatleben bis hin zu der Frauenförderung. Der VSLF sagt Nein zu den Arbeitszeitverschlechterungen auf Kosten der Gesundheit und auch der Sicherheit, zumal es der Firma Gargo International gut geht und alle am Anfang der Verhandlungen gesagt haben, wir können auch mit dem bisherigen GAV leben. Dass wir dazu Nein sagen, das ist nicht, weil wir das wünschen, sondern die Mitglieder erwarten es von uns. Zu Recht, wir akzeptieren keine Verschlechterungen bei den Arbeitszeitregelungen. Auch bei den anderen Bahnen und Beschlüssen hat man in den letzten Jahren gezielt einzelne Personalgruppen geschont und die anderen zur Kasse gebeten. Ich spreche nicht von Lohnstufen und Berufsgruppen, ich spreche von Jung und Alt. Bei den SBB-Sparmaßnahmen im Jahr 2021 sind einzelne Elemente zulasten der jungen Kolleginnen und Kollegen im Aufstieg gegangen. Die alten Mitarbeiter, so wie ich, kriegen sogar noch gleichzeitig 200 Franken. Ich weiß bis heute nicht wofür, ich kann es mir aber vorstellen. Solche Ungleichbehandlungen von jungen Kollegen im Aufstieg und alten Kollegen am Maximum sind Gift für das Klima in einer Unternehmung. Ein weiterer störender Zustand sind die Ungleichbehandlungen des Personals auch in den Mutter- und Tochterunternehmungen, wo große Unterschiede bei den Löhnen und Anstellungsbedingungen trotz identischer Arbeit festzustellen sind. Und dies bei Unternehmungen, die sogar dasselbe Logo auf den Zügen und in den PowerPoint-Folien haben. Klaus Eselsky hat uns erklärt, die Kollegen bei der GDL haben in ganz Deutschland das Tarifniveau des Branchenleaders auf alle Bahnen ausgeweitet. Die Begründung ist relativ einfach. Für dieselbe Arbeit gibt es denselben Lohn. Dies ist auch in unseren GAVs so verankert und der Wettbewerb findet nicht auf Kosten des Personals statt. Man ist nicht der beste Arbeitgeber in der Schweiz, wenn man mit Tochterfirmen das Niveau drückt. Die Kantone und die Regionen können billigen, auch von der Muttergesellschaft quersubventionierten Regionalverkehr anbieten. Die attraktiven und gut dotierten Arbeitsplätze bleiben aber im Mutterhaus angesiedelt. Dass wir bei der SBB einen Lohnanstieg neu von 10 Jahren vom Minimum zum Maximum haben und gemeinsam vereinbart haben, ist eine gute, eine sehr gute, aber auch eine längst überfällige Maßnahme. Diese Maßnahme bedeutet in der Konsequenz, dass wir dasselbe Aufstiegsniveau erreicht haben, wie vor 20 Jahren das bereits hatten. Also ist es insofern keine Neuerung, sondern eine Abschaffung grosser Einsparungen in den letzten Jahrzehnten auf Kosten der jungen Kollegen im Aufstieg. Das Modell Paul Blumenthal der Nullerjahre mit den Varianten von Billiglokführen, Vision 2010 zum Beispiel, und den Tochterfirmen ist definitiv zu Ende. Wie tönt es aktuell vom Arbeitgeberverband der Schweiz, wenn man gute Mitarbeiter anstellen will, muss man sich als attraktiver Arbeitgeber etwas einfallen lassen. Dazu rufen wir auf. Und wir brauchen nicht nur gute Mitarbeiter, wir brauchen auch viele. Im Parlament sind sie offenbar nicht zu finden. Außer Ausnahmen aus dem Tessin natürlich, ja. In den nächsten Jahren gehen, wir haben es gehört, 10'000 Kollegen in Pension, zusammen mit ihrem Bahn-Know-how. Die durch die Pandemie verursachte finanzielle Herausforderung für die Bahnen sind auch eine Gelegenheit, sich wieder vermehrt auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren. Wir sollten wieder ein effizientes Produkt erzeugen, statt teure Zukunftsillusionen zu bearbeiten. Wenn wir Stabilität möchten, müssen wir die Technik und die Menschen dazu unterstützen. Muss die Technik die Menschen unterstützen und nicht umgekehrt. Jawohl. Damit sind wir beim Thema EDCS und technische Systeme angelangt. Die technische Entwicklung fordert die Bahnen seit jeher heraus und fordert immer neue Anpassungen. Im heutigen digitalen Zeitalter ist aber die Versuchung groß geworden, die Eisenbahn neu zu erfinden. Man glaubt, dass Kapazitätsprobleme mit IT-Programmen gelöst werden können und dass die Robustheit des Fahrplans mit Bit und Bytes ermöglicht sind. Die menschliche Komponente soll so weit wie möglich ergänzt oder sogar ersetzt werden durch irgendwelche Algorithmen. Und was haben wir heute in Wirklichkeit? Es gibt immer noch keine Fahrzeuge, welche sich selber in Betrieb nehmen und sich fahrbereit melden. Die modernen, mit den neuesten digitalen Technik vollgestopften Fahrzeuge brauchen bis zu 8-mal länger, bis sie fahrbereit sind. Wir haben heute europäische Sicherheitssysteme wie EDCS, die seit 40 Jahren im Versuchsbetrieb laufen, nicht europakompatibel sind und allein in der Schweiz gibt es 5 verschiedene EDCS-Systeme. Wir haben viele Assistenzsysteme, die uns als Zwischenstufe zur Automatisierung im Jahre 2065 verkauft werden. Sie müssen permanent kontrolliert, korrigiert, justiert werden, weil sie unzuverlässig sind. Sie werden zunehmend zu einer großen Belastung. Wir haben zurzeit in der Schweiz das EDCS Baseline 3. System, es wurde ausgerollt, es ist eine Insellösung für die Schweiz, es ist nicht europakompatibel, es vernichtet wertvolle Kapazitäten, es schafft weniger Sicherheit als die bisherigen Systeme, aber es löst massive Kosten aus. Wir haben auch aktuell Programme wie zum Beispiel Sopre oder wir haben zum Beispiel Railopt, das zum Glück vorzeitig gestoppt wurde. Diese Liste ist beliebig verlängerbar. Die Schweizer Bahnen machen das alles mit, trotz der hohen Kosten. Dies aus Angst davor, den Anschluss zu verpassen. Man schürt aktuell Ängste mit cleveren Geschäftsmodellen, die sich dann mit den Schlagwörtern verkaufen wie First Mover, Innovation, Europakompatibilität. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass wir mit diesen Systemen die vielen von der Politik bestellten Züge nicht stabil fahren können. Die von der Industrie versprochenen Lösungen werden von den Eisenbahnen, werden die Eisenbahn nicht zuverlässiger und robuster machen, sondern sie werden nur die Kosten massiv in die Höhe treiben. Und wenn man eine Verlängerung der Fahrzeiten plant, dann ist das keine physikalische Notwendigkeit, sondern es sind die ersten Auswirkungen dieses realitätsfremden Konzepts. Es ist eine Bankrotterklärung. Wir hatten die meisten Zugsausfälle in den letzten Jahren wegen Personalmangel und wegen der unzuverlässigen innovativen Technik. So haben wir im Jahr 2018 ganze Linien wegen Lokführmangel eingestellt und der Lemo Express am Genfersee ist nie richtig zum Fliegen gekommen. Die wichtigste Trumpfkarte der Eisenbahn jetzt und in Zukunft ist die Zuverlässigkeit. Und es ist schon erstaunlich, dass wir mit so modernen digitalen Systemen und so hohen finanziellen Investitionen die Stabilität der Eisenbahn und somit die Zuverlässigkeit nicht erhöht haben. Das Ausmaß der Digitalisierung wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wenn ein großer Teil des Bahn-Know-how verschwunden sein wird. Wie viele Kollegen in den nächsten Jahren in Pension gehen, ist bekannt. Davor sollen die Bahnen und auch das BFV Angst haben. Die Weichenstellungen für die nächsten Jahre werden entscheidend sein, ob wir in Zukunft bestehen werden und die Eisenbahn grundsätzlich Zukunft hat. IT-Lösungen funktionieren nicht automatisch, weil es IT-Lösungen sind. Wenn ein Problem nicht grundsätzlich verstanden wird, hilft auch künstliche Intelligenz nichts. Und wir Lokführer argumentieren nicht aus einer Angst heraus, dass wir abgeschafft werden oder wegrationalisiert, aber wir Lokführer haben Angst vor Assistenzsystemen, die unsere Kapazitäten Stück für Stück vernichten, bis sie eines Tages nicht mehr kompensiert werden können. Das aktuelle Debakel im internationalen Verkehr nach München und Mailand zeigt eine weitere offene Wunde auf. So werden die Milliardeninvestitionen in die Elektrifizierung nach München und in die Basistunnel am Gotthard und Gennari führen weder zu spürbaren Zeitgewinn und schon gar nicht zu einer stabilen Verbindung. Das heisst, die Investitionen, die Milliardeninvestitionen, werden nicht sinnvoll genutzt. Sogar das Gotthard-Komitee, eine Interessenvertretung von 13 Kantonen und 8 Städten, schreibt in seiner Stellungnahme zum Fahrplan 2020, dass der Zeitgewinn der Basistunnel am Gotthard und Gennari weiterhin nicht vollständig realisiert werden. Und dies, obwohl der Gotthard-Basistunnel seit 4 Jahren in Betrieb ist. Ich zitiere, die Fahrzeit von 1 Stunde 40 Minuten zwischen Lugano und Milano ist für einen Eurocity absolut nicht akzeptabel. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 Stundenkilometer während 80 Kilometern. Und das ist nicht der historische Zug für 175 Jahre Schweizer Bahn. Aktuell versucht man, die Fahrzeiten von Zürich nach Milano in 3 Stunden zu fahren. Es funktioniert nicht. Und die Ankunft in Mailand ist nicht etwa in der Station Centrale, sondern irgendeinem Vorortsbahnhof. Wer solche Fahrplanübungen auf dem Buckel unserer Kunden anordnet, arbeitet gegen die Eisenbahn. Und der Begriff Cisapino ist heute wohl noch ein Synonym für eine spezielle Dienstleistung auf der Gotthardachse. 1969, vor 50 Jahren, fuhr der Trans-Europe Express in 3 Stunden 47 Minuten von Zürich nach Milano. 1969. Dies noch ohne Basistunnel, aber bereits mit dem automatischen Systemwechsel in Chiasso, das er leider in voller Fahrt durchfuhr. Das war eine gewaltige Leistung. Sie wurde hervorgebracht durch Organisation, Qualitätsbewusstsein und der Fachkenntnis der Detailprobleme. Unser extrem hochgetakteter Bahnverkehr in der Schweiz, welcher weltweit einzigartig ist, und mit seinem Mischverkehr nicht einmal mit Japan verglichen werden kann, sollten wir nicht auf dem Altar der europäischen Mittelmäßigkeit opfern. Diese europäische Mittelmäßigkeit darf nicht unser Ziel sein. Die Mittel der öffentlichen Hand, also von uns allen, könnte in Anbetracht der aktuellen Lage und auch der kritischen Beobachtung durch die Allgemeinheit schnell versiegen. Die Bahnen müssen gegenüber dem Eigner, den Behörden und der Industrie bestimmter auftreten und die wirklichen Bedürfnisse einfordern. Wir unterstützen nach Kräften. In diesem Jahr feiern wir 175 Jahre Schweizer Bahnen. Es ist ein Jubiläumsjahr. Dies ist ein guter Moment für einen kleinen Rückblick. Die Bahnlandschaft im vorletzten Jahrhundert war geprägt von vielen kleinen und kleinsten Bahnunternehmungen. Dies führte zu Kleinkriegen zwischen den Bahnen und es war eine mangelnde Bereitschaft vorhanden, langfristig zu investieren. Dies führte schlussendlich zu einer Volksabstimmung in der Schweiz, welche zur Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen 1902 führte. Und heute, 120 Jahre später, haben wir wieder viele Firmen, viele Tochterfirmen, viele private Player auf den Schienen. Das System wird durch das komplexer, betreuungsaufwendiger und ineffizienter. Es verliert an Stabilität und Robustheit. Neu gelten wieder unzählige linienbezogene Einschränkungen und technische Hürden. Das hatten wir eigentlich 1960 mit den damaligen T-Zügen und dem frei einsetzbaren Rollmaterial in ganz Europa als überwunden geglaubt. Und heute beschäftigen wir uns vor allem mit der eigenen Bürokratie. Wem gehört der Zug? Wo ist der Lokführer angestellt? Welches EVU stellt den Zug? Wie fertigt das Zugpersonal ab? Und welche unterschiedlichen Vorschriften sind wann zu beachten? Und wenn dieser Prozess irgendwann mal klar ist, dann kommt die nächste Frage, was geschieht, wenn der Zug vorzeitig wendet und für ein anderes EVU eine neue Trasse belegt. Es ist ein unendlicher Arbeitsbeschaffungsmarathon zulasten unserer Kunden. Die Probleme und Hürden bei den Fahrzeugbeschaffungen und der Zulassungen dürfen die Verantwortlichen hier bestens kennen und brauchen wir nicht zu erwähnen. Zusätzliche Vorgaben des BAVs an die Unternehmungen jeglicher Art kennen Sie besser als wir und wir wissen, dass es eine Riesenbelastung ist. Zusammenfassend, wir sehen den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr. Aber wir definieren unablässig Prozesse, um diese Bäume zu fällen, um den Wald wieder zu sehen. Unser Bundespräsident Ignazio Cassis wählte als Hintergrundbild für sein diesjähriges Bundesratsfoto eine Schweizer Karte mit dem Schweizer Bahnnetz. Bundesrat Ignazio Cassis sagte dazu, dass die Eisenbahn wichtig ist und dass die Eisenbahn ein Symbol dafür ist, was uns in der Schweiz eint. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Regierung ihre oder unsere Eisenbahn als zentrales und vereinendes Element bezeichnet. Dieses Vertrauen an uns ist Gold wert und wir sollten dieses Vertrauen nicht leichtfertig verspielen. Wir vom VSLF werden unseren Beitrag dazu leisten und dieses Vertrauen übernehmen, ihm als würdig erweisen. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag und einen Aufenthalt in Mendrisio. Vielen Dank. Merci. Vielen Dank. Ich möchte noch dem Organisationskomitee der Sektion Tessin an Pietro und Franz Hurschler vielen Dank aussprechen für die perfekte Organisation. Wir sind am Schluss. Ihr dürft jetzt alle austreten. Gerade nach hinten zum Select-Automat. Für die einen und die anderen können hinumgehen zum Apero. Er ist offeriert vom VSLF für den Austausch. Wir machen offiziell um 14 Uhr ungefähr hier weiter. Ich wünsche allen einen sehr schönen Auftritt. Danke für Ihr Interesse, dass Sie gekommen sind. Merci.